Herzlich willkommen zum Podcast von Stefan und Stefan. Ich bin der Stefan Eckenberger.
Und ich bin der Stefan Vogler.
Wir reden über Management, Leadership, Kommunikation und Marketing. Hartes Ping-Pong knapp über dem Netz. Heutiges Thema Brand Washing. Und da fühlen wir den Marken ganz schön auf den Zahn. Brandwashing, der Begriff wird verwendet, vor allem in der Praxis natürlich, wenn Unternehmen behaupten, für nachhaltige oder soziale Werte einzustehen, ohne dass die Behauptungen durch tatsächliche Geschäftspraktiken gestützt oder erlebbar gemacht werden. Ist schon fast irreführende Kommunikation, könnte ja schon fast als Manipulation angeschaut werden. Wir wollen schauen, was kann gemacht werden, dass mit Marken verantwortungsbewusster und redlicher umgehen werden kann. Da haben wir den Stefan Vogler als Markenexperte und wir fühlen ihm auf den Zahn. Stefan, was ist eine Marke?
Eine Marke ist ein Name für ein Produkt, für einen Service, für ein Unternehmen, für eine Person oder was sich sonst alles auch Marken schreit heutzutage. Es ist ein, und das sagt das Gesetz, ein Kennzeichen oder man könnte auch sagen ein Erkennungszeichen für eben Produkte, Services, Unternehmen etc. Und es gibt auch Leute, die sagen, Marken ist so etwas wie eine Beziehung zwischen dem Produkt und der Kundin und dem Kunden.
Klingt gut, aber was ist das Ziel von einer Marke?
Das Ziel von einer Marke ist ganz klar, es muss ins sogenannte Relevant Set kommen für die bestimmte Category, wo man die Marke oder wo das Produkt und der Service drin tätig ist. Also ganz einfach gesagt, wenn ich dich frage, welche Schokoladenmarke kennst du, dann kommen eben die, die dann spontan in Erinnerung kommen, die sind dann in deinem sogenannten Relevant Set drin. Also es geht darum, dass meine Marke für die Kategorie, wo ich drin tätig bin, in den Köpfen ist von meinen potenziellen Kundinnen und Kunden.
Aber wie genau funktioniert das mit dieser Wahrnehmung, ohne dass du mir das aufs Auge drückst?
Also ganz einfach gesagt, muss eine Marke bekannt sein und sie muss ein gutes Image haben. Aus Bekanntheit und Image entsteht Markenpräferenz. Jetzt, wie funktioniert das? Wie funktioniert die Wahrnehmung von Marken? Sie funktioniert ganz ähnlich, wie wir Menschen wahrnehmen. Sie funktioniert multisensorisch zunächst einmal. Alles, was ich sehe, alles, was ich höre, alles, was ich schmücke, alles, was ich fühle, das hat dann mit dem Tastsinn etwas zu tun, über die Marke prägt das Bild, das ich von dieser Marke habe. Es ist hochemotional und es ist total subjektiv. Das heisst, jede Konsumentin, jeder Konsument macht sich sein eigenes Image, das er von dieser Marke hat.
Du sag mal, wie rechtfertigen so hohe Preise für Markenprodukte, wie rechtfertigen sich die, wenn ja oft gezeigt wird, dass die Herstellungskosten einen Bruchteil von dem Preis ausmachen?
Ja, also man hat ja das Gefühl, ganz grundsätzlich Land auf, Land ab, dass Marken wahnsinnige hohe Marge haben, wahnsinnig viel Geld verdienen, weil man eben sagt, Herstellungskosten sind nur ein Bruchteil eigentlich von diesen Kosten. Dazu kommen selbstverständlich, und das hat mit der heutigen Wettbewerbssituation etwas zu tun, kommen alle, alles, was ich muss haben fürs Marketing zum Beispiel. Und wenn ich mehr tätig bin, wo es halt mehrere Anbieter hat, dann muss ich quasi Marketing haben. Das kommt natürlich auch noch drauf an und das zahle ich eigentlich auch noch. Und das ist auch noch in dem Sinne preistreibend. Und auf der anderen Seite ist auch klar, dass ich eine gewisse Marge natürlich muss haben, weil ich muss ja meine Produkte weiterentwickeln, ich muss Innovation machen etc. Das heisst, meistens ist es so, dass man das Gefühl hat, die Herstellungskosten sind viel, viel tiefer, als sie effektiv auch sind. Man hat das lesen übrigens in der NZZ letzte Woche
oder?
Ja, ganz genau, wo man ganz klar einmal gesehen hat, oder? Zwar von einer neutralen Unabhängigen, die einfach so im Durchschnitt geschaut hat bei allen Sportschuhen, was sind eigentlich die verschiedenen Kostenkategorien, und hat man gesehen, dass es tatsächlich so ist, dass das nicht so wahnsinnig hohe Erträge generiert, wie man eigentlich so Land auf Land ab meint.
Jetzt, wenn wir Turnschuhe haben, dann kommt mir natürlich auch bestimmte Marken, personifizierte Marken in den Sinn, RF, und da bin ich schon gedanklich bei Influencers. Das ist ja auch so eine Modeerscheinung, aber was gibt es da für ethische Bedenken, wenn man Influencerinnen und Influencer im Rahmen des Branding einsetzt?
Da kann ich ganz eine klare Antwort geben. Die Konsumentinnen und Konsumenten in der heutigen Zeit sind total aufgeklärt. Sie wissen, dass die Influencerinnen und Influencer die Empfehlungen nur machen, weil sie dafür bezahlt werden. Das ist also keine versteckte Werbung. Man könnte es vergleichen quasi mit einem Advertorial, wo dann oben steht, das ist jetzt eben nicht ein redaktioneller Beitrag, sondern das ist Werbung. Und Influencerinnen und Influencer leben von dem. Sie bekommen dafür viel Geld über von diesen Marken. Das heisst, Konsumentinnen und Konsumenten haben da aus meiner Sicht gesehen eigentlich keine ethischen Bedenken.
Was sind aber die Risiken, wenn man Influencerinnen und Influencer einsetzt?
Du meinst jetzt die Risiken für die Marke?
Ja, du merkst, ich bin hängen geblieben. Es ist mir einfach zu fein durch. Keine ethischen Bedenken, alles okay.
Ja. Ich weiss, was du meinst. Also auf Sicht vom Anbieter oder vom Markeninhaber ist es klar, ein grosses Thema ist natürlich, wie verhaltet sich der Influencer? Oder? Mach schnell ein Beispiel. Wenn eine Markenbotschafter beauftragt, du hast vorher schon genannt, zum Beispiel einen Roger Federer, oder? Dann ist dort ganz knallhart festgelegt und dann wird ganz genau hingeschaut, wie verhaltet sich der Roger Federer in der Öffentlichkeit, früher, wo er noch Sport gemacht hat, und. Und sobald er irgendetwas macht, wo dieser Marke könnte schaden, wo einerseits seiner eigenen Reputation schadet, aber auch dieser Marke könnte schaden, dann wird sofort eingegriffen. Und genau das ist das grösste Risiko für Marken, wo sich mit Influencerinnen und Influencer zusammentun. Sie müssen eigentlich immer beobachten, wie verhalten die sich auch sonst im Leben, im Markt etc. Und wenn sie etwas sehen, wo eigentlich deren Marken abträglich ist, dann müssen sie sofort intervenieren. Und jetzt kann es eben auch sein, dass Influencerinnen und Influencer zum Beispiel exorbitant viel Geld verdienen. Eben können wir dann sagen, ist das dann ethisch und so. Also da kann es dann zum Teil ethische Bedenken hineingehen.
Wenn wir noch bei der Ethik bleiben, wo siehst du Grenzen bei der Einflussung von Konsumentenentscheidungen? Wie de facto hast du gesagt, du willst oder Marken wollen in den Köpfen von Konsumentinnen und Konsumenten, Bürgerinnen und Bürger sein. Ja. Okay, in den Köpfen sein ist das eine, dann nachher in den Köpfen was auslösen ist das andere. Wo siehst du da ethische Bedenken, Grenzen?
Es ist klar natürlich, das ist das grösste Ziel, das die Marken haben, oder? Auch da, glaube ich, weil wir es mit eben sehr aufgeklärten Menschen heute zu tun haben, wo zum Beispiel sofort können feststellen, ist eine Aussage wahr oder ist sie nicht wahr oder gibt es da vielleicht gleich irgendwie bedenkliche Handlungen, die das Unternehmen, das die Marke gehört, tätigen. Das kann man heute sofort herausfinden, dank der Transparenz, die man hat im Markt. Und weil das eben so ist, weil die Konsumentinnen und Konsumenten heute viel kritischer sind, auch dem gegenüber, was Marken machen, als es vielleicht noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Ich glaube, deshalb ist es so, dass das nie so ankommt, quasi, oder wie heisst es so schön, dass nie so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird.
Ein Gegenargument wäre, wenn die Welt so tickt, wie sie du jetzt formuliert hast, dann müssen wir ja viel weniger Probleme haben mit Fake News, weil wir die relativ gut würden erkennen. Also ich denke, es bleibt da schon noch ein Restrisiko, dass es schwieriger erkennbar ist oder nicht so schnell durchschaubar oder eben die Verifizierung auch nicht überall kann stattfinden.
Da gehe ich mit dir einig, aber eben in Bezug auf Fake News, oder? Werbung, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt gesagt, oder? Könnte ja eigentlich theoretisch immer als Fake News taxiert werden, weil man weiss immer, dass das überhöht dargestellt ist, dass es eine übliche werbliche Übertreibung ist, etc. Also es ist ein bisschen ein Unterschied zwischen dem, was ich als Werbung sehe, sofern es als Werbung klar deklariert ist, oder? Das muss natürlich sein.
Ich denke, das ist ein wesentlicher
Unterschied. Das ist der wesentliche Unterschied eben zu den sonstigen Fake News.
Fake heisst, du willst gezielt täuschen.
Genau.
Du hast vorher Verantwortung angesprochen, bleiben wir noch mit dem Punkt. Aber wer hat denn eigentlich Verantwortung oder was für eine Verantwortung trägen Marken bei dem Ganzen, was sie im Markt streuen, publizieren, zeigen, machen?
Sie tragen selbstverständlich eine Verantwortung, vor allem natürlich die Marken, die eben als sehr ein positives Image haben, die als sehr einflussreich gelten. Das ist ganz klar. Sie tun zum Beispiel den Geschmack der Leute beeinflussen und. Also sie tragen in dem Sinne sehr grosse Verantwortung und dem trägt beispielsweise auch Gesetzgebung ganz klar Recht, oder? Es ist so, dass grundsätzlich das Gesetz sagt, alles, was du auch in der Werbung sagst, was eine Marke, die sich behauptet, müsste eigentlich wahr sein, in Anführungs- und Schlusszeichen. Jetzt ist es völlig klar, weil sie als Werbung deklariert ist, darf es eine übliche werbliche Übertreibung sein. Das ist klar, oder? Aber insofern gesehen, ja, sie tragen die Verantwortung, wie sie sich verhalten, logischerweise, also, was hat Auswirkungen.
Es ist und bleibt eine Gratwanderung. Ne?
Das ist sehr eine enge Gratwanderung, ja.
Wenn man es von der wirtschaftlichen Seite anschaut, dann ist oft das Argument, starke Marken verdrängen, kleine Marken machen kleine Marken kaputt.
Ja, selbstverständlich, die Gefahr besteht natürlich. Vielleicht würde ich sagen, es gibt da noch ein anderes Phänomen. Das eine ist das Verdrängen von den Kleinen, das andere ist quasi so viel Power können investieren, so viel Marketingmittel können investieren, dass neue kleine Marken keine Chance haben, um in den Markt einzutreten. Das würde man per se so sagen. Aber wenn man sieht, wie in den letzten 10, 20 Jahren zum Beispiel lokale Marken, die in einem ganz, ganz kleinen, begrenzten Markt tätig sind, extrem am Boomen sind, sehr eine hohe Glaubwürdigkeit haben, sehr eine grosse Beliebtheit haben etc., dann ist es so, dass heute eben Konsumentinnen und Konsumenten den grossen Marken bereits auch ein bisschen kritischer gegenüberstehen und dass kleine durchaus Chancen haben, im Fahrwasser quasi von den grossen Chancen haben, um dort gesehen und gehört werden.
Aber das mit der kritischen Einstellung, das frage ich jetzt einfach mal oder hinterfrage ich, weil ich sehe, du hast in den vergangenen Jahren, kann man sagen, zu diversen Markenskandalen hast du dich geäussert, hast eine Einschätzung abgegeben, bist gefragt worden und. Und die Marken sind alle, mehr oder weniger sind am Weiterbestehen, werden benutzt, werden gekauft, werden genommen. Also Konsumentinnen und Konsumenten sind dann kritisch im Moment, aber nicht lang.
Ja, du sprichst irgendwelche Skandale an oder so, oder wo dann nachher sich sollten, wo sich dann allenfalls auf das Image auswirken oder nicht. Tatsache ist halt, dass nichts älter ist als News von gestern. Das heisst, das hat auch wieder mit dem Informationsoverkill zu tun, mit dem heutigen Medienwesen etwas zu tun. Es ist tatsächlich so, dass in der Regel Sendungsskandale viel weniger schlimme Auswirkungen haben, als man eigentlich glaubt. Meistens gibt es ganz kurzfristig tatsächlich vielleicht sogar Umsatzrückgang, wenn so etwas passiert. Aber mittelfristig gesehen sind die Marken meistens wieder da. Wir kennen das Beispiel jetzt von Lederach zum Beispiel. Die haben damals wirklich nur in Anführungszeichen eine einstellige Prozentzahl Umsatzrückgang gehabt und heute sind sie bereits wieder auf dem Umsatz, wie sie gehabt haben, vor den Verlautbarungen, die da vom ehemaligen Firmeninhaber rauchbar worden sind.
Man redet oft auch vom Return on Brand. Ich kann es mal provokativ sagen, den habe ich in den Lehrbüchern mal gesehen, ich habe ihn nie irgendwo in der Praxis gesehen. Ist das einfach ein Nettes darüber sprechen, also auch im Brandwashing, man redet darüber, es gibt ein Return on Investment und de facto wird es gar nicht angeschaut. Wird es angeschaut? Wenn ja, wo? Was hast du für Erfahrungen?
Es ist ganz einfach, ich habe es einleitend gesagt in diesem Podcast, eine Marke zu besitzen, die eine hohe Bekanntheit hat, eine gute Profilierung hat bei meinen Konsumentinnen und Konsumentinnen oder bei den potenziellen Konsumentinnen und Konsumentinnen, ist eine Voraussetzung, dass ich das Produkt überhaupt kaufe. Und weil, wenn das eben tatsächlich eine Voraussetzung ist, dann ist das der absolut grösste Return, den es überhaupt gibt. Oder? Der Chef von Coca-Cola hat mal gesagt, wenn man meine Marke kauft, dann ist mein Unternehmen kauft, dann ist 80% oder 90% davon ist nur Marke. Weil wenn ich die Marke draufschreibe, habe ich es eigentlich schon vorverkauft. Und wenn ich das jemand will kaufen, das Unternehmen Coca-Cola, sind es nicht Abfüllanlagen, es sind nicht Mitarbeiter etc., sondern es ist ein bekannter Brand. Das heisst, es ist dann nicht mehr die Frage davon, was ist der Return? Der Hauptreturn von jeder Marke ist ganz klar, ist Präferenz bei der entsprechenden Zielgruppe.
Wenn wir von Washing reden, dann kommt mir natürlich auch Sustainability, Nachhaltigkeit in Sinn. Die einen leben es, die anderen reden darüber. Das ist aus meiner Sicht auch ein Spannungsfeld, Wettbewerbsfähigkeit von Marken und dem Anspruch von einer Nachhaltigkeit in der heutigen Zeit.
Ja, die sind auch da wieder, oder? Konsumentinnen und Konsumenten sind sehr, sehr darauf bedacht, eigentlich, dass sie schauen, wie sich Marken eben nachhaltig verhalten oder nicht. Und da gibt es ganz ein einfaches Rezept. Es gibt nur eins, wo kann das sogenannte Greenwashing dann im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit vermeiden. Und das ist, wenn man eben Taten zuerst einmal macht und die Worte erst nachher folgen lässt. Das heisst, überzeugen kann eine Marke im Bereich Nachhaltigkeit nur mit dem, was sie effektiv macht und nicht mit dem, was sie einfach nur über sich sagt.
Branding ist oft substanzlos, es ist oberflächlich.
Ja, das ist, kann man tatsächlich als das auch sehen, weil es ist ja letztlich dann nichts anderes als das Mittel zum Zweck eigentlich. Ich will verkaufen, ich will Marketing betreiben und das kann tatsächlich substanzlos sein und oberflächlich auch wahrgenommen werden, weil eben das letztendliche Ziel ist ja nicht mehr, aber auch nicht weniger als dass man nachher kann seine Produkte und Produkte oder Dienstleistungen verkaufen. Also ich glaube, da muss man auch sehen, dass der Einfluss, wir haben zwar bereits darüber geredet und haben gesagt, ja, ist denn der Einfluss gross und was ist denn die Verantwortung, die Marken haben und so. Ich meine, dass er dann doch eben letztendlich gewisse Grenzen hat, oder? Dass es also nicht das absolut Wichtigste ist, wo jetzt die Menschen sich beschäftigen quasi oder wo entsprechende Einflüsse hat. Es gibt dann Grenzen, vielleicht können wir dann das später noch mal erwähnen, aber es gibt zum Beispiel dort Grenzen, wo es kann fast zu Mobbing führen, wenn beispielsweise Kinder auf dem Pausenplatz die falschen Sneakers anhaben und so weiter. Dort, finde ich, hat's grosse Grenzen und haben die Marken in dem Sinn auch können ganz einen schlechten Einfluss eigentlich haben, beziehungsweise eine ganz traurige und eine bedenkliche Auswirkung auch haben. Aber insgesamt gesehen, wie gesagt, finde ich, darf man auch nicht zu viel Verantwortung zuteilen, sondern die Menschen wissen letztendlich auch, ja, okay, es ist am Schluss, machen die das alles, damit ich sie kaufe.
Kritisch betrachtet kann das aber auch heissen, auf der einen Seite machen sich viele Marketing-Expertinnen und Experten stark und sagen, Marken ist alles. Ohne Marken ist nichts. Und dann, wenn was passiert, dann sagen, man darf der Marke nicht zu viel Raum geben. Es ist nicht nur alles in der Marke. Also es scheint ein Dilemma zu sein. Ne?
Ja, ja, das ist schon so. Das wird tatsächlich aus meiner Sicht gesehen, jetzt wird das fälschlich, wird da viel zu viel dazu beitragen. Wie gesagt, es ist einfach eine Voraussetzung davon. Wir haben am Anfang gesagt, was ist es überhaupt? Das ist einfach Bezeichnung. Okay. Und selbstverständlich hat heute, muss eine Marke auch Stellung beziehen. Sie sollte auch, wenn es irgendetwas mit dem Geschäft auch zu tun hat, etc., sollte sie auch anstehen, muss in dem Sinn also auch einen entsprechenden Charakter dann beweisen, muss Haltung beweisen gegen gewisse gesellschaftliche und kulturelle Themen. Aber bitte nur dann, wenn es irgendetwas im weitesten Sinn mit dem Geschäft zu tun hat.
Brandwashing ist auch noch bei Markenwert, und da sind wir nach beim Heucheln von Markenwert, weil Corporate Values, Shared Values, das hat man, das ist heute, das gehört dazu, man hat eine gemeinsame Ausrichtung. Was heisst das aus deiner Sicht fürs Branding?
Du meinst natürlich die ideologische, eben allenfalls moralische, ethische Markenwert und nicht der finanzielle Markenwert, einfach um das mal schnell unterscheiden voneinander, oder du meinst die.
Ja.
Und das ist tatsächlich so. Auch da kann man, wenn man ganz kritisch anschaut, manchmal feststellen, dass das einfach schöne Worte sind oder ein paar schöne Wörter sind, wo man dann versucht, irgendwie nach innen durchzupowern und irgendwo ein schönes Leitbild hineinschreiben, aber das nicht gelebt wird. Also auch da ist wieder genau das Gleiche. Man muss es messen, eigentlich, indem man eben die Markenwerte auch lebt. Und vielleicht ein Grund, was Prävention, damit nicht irgendwelche Markenwerte einfach aufgesetzt werden, die gar nicht gelebt werden. Wenn man die Markenwerte selber entwickelt oder rausschält, wie man so schön sagt, mit den Mitarbeitern, möglichst eben divers zusammengesetzt, oder? Wenn die selber als quasi Betroffene nachher davon auch selber beteiligt werden, dann ist die Chance grösser, aus meiner Erfahrung, dass die Markenwerte, die dann dabei rauskommen, dass die nachher auch tatsächlich gelebt werden. Als kleiner Tipp.
Wo ist die Schwierigkeit, wenn es um eine Vielmarkenorganisation geht? Weil ich habe jetzt gerade schnell überlegt, das wäre für eine Dachmarke, aber wenn die Dachmarke selber ihre eigenen kulturellen Werte hat und dann haben wir Konsum oder andere Marken, die haben dann auch wieder ihre Werte. Was empfiehlst du da, wenn eine Firma oder eine Organisation mit Dachmarke und ganz vielen Submarken unterwegs ist?
Also streng nach Lehre ist es so, dass wenn man die Marke Markenwert ernst nimmt, zum Beispiel die jetzt von einer Dachmarke, dann wird sie nur Marken generieren, also kaufen zum Beispiel und integrieren oder eigene neue aufbauen, wo nicht konträr diesen Markenwert, den die Dachmarke vorgibt, widersprechen. Weil das würde, auch das würde auskommen, auch das würde man merken, auch da könnte der Schuss dann hinten rausgehen.
Wenn du sagst, streng nach Lehre, das heisst, es wird wenig gemacht.
Ja, es kommt natürlich darauf an,
oder du sprichst noch ja. Luft nach oben.
Also wo kann das passieren? Wo ist es wirklich eine komplexe Angelegenheit mit diesen unterschiedlichen Wartenwerten oder mit diesen vielen Markenwerten? Ist vor allem bei den ganz grossen globalen Konsumgüterkonzernen, das sind ja mittlerweile nur noch 10 auf dieser ganzen Welt, wo etwa 80% von Gütern des täglichen Bedarfs die Marken kontrollieren. Und dort ist es tatsächlich so, dass es so divers kann sein, dass man den Überblick dann in dem Sinne nicht mehr hat. Und dazu kommt natürlich noch, dass die ihre Marken nicht endorsen, also wo man gar nicht weiss, zu wem man das gehört, die kann man ja nachher dann gar nicht messen an den Markenwert, wo das Unternehmen in dem Sinn vorgibt. Oder?
Marken, wenn man so viele Marken hat, dann ist auch ein Knacknuss auf der einen Seite Marken stabilisieren, Konsistenz behalten. Wenn man
Kontinuität, ja.
Kontinuität auf der anderen Seite innovieren, erneuern, weiterbringen. Das ist auch ein Dilemma im Branding. Oder?
Ja, da gibt es ganz klare Regeln und da gibt es auch ganz, ganz viele Beispiele, wo man immer kann sehen, wie es gut gemacht wird und schlecht gemacht wird. Es ist so, dass man Marken hat sehr, sehr viel mit Kontinuität zu tun und Innovationen, die Marken machen, sollten immer nur schrittweise gemacht werden und in kleinen Schritten gemacht werden. Das heisst, die Veränderung, man kann es vielleicht an einem Beispiel jetzt nur, das ist ja nur ein einziger ganz kleiner Teil von der Markenführung, aber wenn wir uns überlegen, dass das Coca-Cola-Logo mittlerweile schon über 60 verschiedene Änderungen erfahren hat, seit das Coca-Cola-Logo gibt, oder? Dann sieht man eben zum Beispiel dort, dass die das immer so klein und fein machen, dass die Farben gleich beibehalten werden und, sodass immer die Wiedererkennung gewährleistet ist. Und genauso ist es auch bei den Markeninhalt. Man muss sich innovieren, man muss vorwärts gehen, man muss sich am Zeitgeist können anpassen, beispielsweise mit einem Redesign. Aber man muss schauen, dass eben alles, was mit dem Markenwert als solches zu tun hat, oder man könnte auch sagen, die Marken-DNA, dass die immer erhalten bleibt. Und wenn Innovation, dann bitteweise nur schrittweise, so wie gesagt, dass eine Marke glaubwürdig ist, dass sie die Sicherheit, die einem starke Marken vermittelt, das ist ja etwas, was Marken sehr stark wollen und auch machen, dass die immer gewährleistet ist.
Du hast jetzt ein flammendes Votum gehalten für vor allem die Gestaltung, für das Design, für das Erscheinungsbild. Marken sind ja aber mehr als nur, sonst könnte man im Sportclub sagen, ist einfach das Liebli, das Logo, die Farbe vom Liebli. Aber dann hat der Club noch nicht gewonnen.
Völlig einverstanden, das ist klar. Und darum eben auch, nehmen wir jetzt beispielsweise, ja, man könnte ja vielleicht das Beispiel mal nehmen, nehmen wir einen Fußballclub, oder? Auch ganz starke Marken, übrigens auch finanziell sehr viel wert, oder? Wenn sie dann entsprechend auch international berühmt sind und sehr stark und erfolgreich sind. Dort ist es vollkommen klar, oder? Das lebt ja, wie alle Dienstleistungsmarken, zum Beispiel auch von den Spielerinnen, von den Spielern, von den Mitarbeiterinnen etc. Und auch da sind rigorose Änderungen nur dann nötig, also der Turnaround quasi ist nur dann nötig, wenn es ganz, 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 ganz schlecht geht. Und sonst geht es darum, ein Team, eine Mannschaft zum Beispiel, immer schrittweise zu verändern oder nicht gerade auf allen Positionen alles neue Spieler zu haben, sondern das schrittweise zu machen.
Okay. Zurück zu den Marken in dem Sinn, weil da ist auch noch im Raum steht die kritische Überlegung, Marken schaffen einfach neue Bedürfnisse, eventuell sogar Bedürfnisse, die man gerne nicht haben müsste.
Ja, das ist ja ganz eine alte Diskussion, mag ich mich noch
aber die ist noch nicht
in den 70er Jahren. Nein, mag mich in den 70er Jahren erinnern, noch Werbung Westweiser und so weiter, das berühmte Buch No Logo. Ja, es ist letztendlich ist eigentlich so, dass es, glaube ich, mittlerweile sogar empirisch bewiesen ist, dass Marken tatsächlich nur Bedürfnisse wecken können. Das machen sie selbstverständlich. Aber totale neue Bedürfnisse schaffen, kann es mal geben. Dann, wenn es zum Beispiel eine Produktinnovation gibt, die schlichtweg irgendetwas macht, wo Menschen gar nicht daran gedacht haben, quasi, dass sie dort eigentlich sollten, dass sie dort quasi einen Bedarf haben. Aber sonst will ich da, ohne jetzt irgendwie da abzutempieren, aber ich will schon darauf hinweisen, dass es unheimlich schwierig ist, tatsächlich Bedürfnisse zu schaffen, total neue Bedürfnisse zu schaffen. Aber was natürlich selbstverständlich Marken machen, was auch Werbung-Marketing grundsätzlich macht, ist, latente Bedürfnisse aufzudecken und logischerweise dann deren Problemlösung anbieten mit seinen Produkten und seinen Services.
Okay, und das machen sie aber teilweise recht aggressiv, die verschiedenen Marken.
Das können sie das sehr aggressiv machen.
Ein weiterer Kritikpunkt.
Ja, ja,
das ist tatsächlich des Auftretens.
Das ist tatsächlich so. Und dann ist man ja ganz schnell beim nächsten Vorwurf, ist dann das Manipulation. Ich habe da für mich eigentlich so in den letzten 30 Jahren immer eine einfache Regel gehabt. Dann, wenn ich könnte theoretisch, wegschauen, weglosen, es übergehen, dann sage ich immer, dann ist eigentlich das noch nicht manipulativ. Wenn es aber tatsächlich so ist, dass wir dank der Neuromarketing-Erkenntnisse etc. langsam wissen, was zum Beispiel für Farben ganz bestimmte Gefühle können auslösen und so weiter, dann geht es für mich ganz klar Richtung Manipulation. Und da habe ich dann schon auch meine Fragezeichen, ob man das überhaupt darf. Also aggressiv ja, aber immer noch so, dass grundsätzlich sehe, der Konsumentin, der Konsument eigentlich die Entscheidungsfreiheit hat.
Du sagst, Farben können schon in den Bereich Manipulation gehen. Also hat Design auch immer etwas Manipulatives.
Ja, also wenn man das entschlüsselt, oder den Wenn-Dann-Knopf quasi drücken, ohne dass es der Mensch eigentlich merkt, dann ist es dann tatsächlich Manipulation. Ich glaube tatsächlich, wir sind noch nicht ganz so weit. Es ist immer noch so, dass letztendlich Kommunikation ganz grundsätzlich eigentlich eine nur menschliche Angelegenheit ist und dass der Mensch immer, auch dann, wenn er jetzt sehr fan ist, etc., dass er immer noch die Entscheidungshoheit in dem Sinn eigentlich noch hat. Aber es ist tatsächlich so, es besteht die grosse Gefahr bei der Entschlüsselung, dass es dann mal zur Manipulation könnte kommen.
Also wir haben viele Aspekte behandelt, die Verantwortung beinhalten, Haltung zeigen, Transparenz schaffen. Schlussfrage an dich, wer ist verantwortlich für eine Marke?
Ganz klar, die oberste Führung von der Inhaber von dieser Marke, von dem Unternehmen von dieser Marke. Man redet primär vom CEO und eben nicht nur vom CMO oder von der Grafikerin, die das Logo gestaltet. Also die oberste Führung ist gefragt, CEO, allenfalls sogar auch VR und Aktionär. Wenn sie beispielsweise den Unternehmensnamen ändern, dann ist das, wie wir alle wissen, ist das der erste Artikel der Statute. Das heisst, es braucht einen Generalversammlung. Beschluss. Alle Aktionäre können am Schluss beispielsweise zu einem neuen Namen dann Stellung beziehen. Also ist ganz klar, Marken ist eines der wertvollsten sogenannten Intangible Assets und die Verantwortung liegt ganz, ganz klar bei der obersten Führung. Und apropos Verantwortung, vielleicht nur noch ganz schnell, Stefan, etwas, wo mir ein grosses Anliegen ist und wo ich immer wieder feststelle, dass es sträflich vernachlässigt wird, das ist das ganze Thema Markenschutz. Investiere nie in eine Marke, die nicht einträgt, damit schützbar und damit auch handelbar ist. Und das ist für die grossen Unternehmen kein Thema, das ist klar, das machen sie sehr professionell. Aber gerade für kleine Unternehmen und mittlere Unternehmen ist es sehr oft so, dass sie sich gar nicht bewusst sind, dass Marken, die nicht eingetragen sind, sehr schwierig sind zum Schützen. Und irgendwann, wenn sie sie mal verkaufen und dann merken sie, dass kein Mensch bereit ist, einen Franken dafür zu zahlen, für eine Marke, die gar nicht kann, geschützt werden. Also bitte, liebe KMUs, denken daran, es lohnt sich. Es kostet viel, viel, viel weniger, um den Schutz zu gewährleisten, als das, was ein allfälliger Markenstreit dann kann kosten.
Wir schließen ab mit Betrachtungen zum Brandwashing. Es geht nicht ums Behaupten von Markenwert, sondern es geht ums Beweisen. Es geht nicht um Aufbauschen, sondern es geht um erlebbar machen. Es geht ums Anteasern, Sensibilisieren, Aktivieren, Mobilisieren, aber es geht nie, wenn man es ernst nimmt, um Manipulieren. In dem Sinn teilen wir gerne weitere Themen mit euch in einer nächsten Folge von
Stefan
und Stefan.